ist jetzt die Veröffentlichung von diesen 7 Kriterien für vertrauenswürdige Apps von Digital Courage schon ein bisschen her, aber immer noch oder weiterhin relevant. Das sind ja eher permanent dauerhaft gültige Kriterien sozusagen. Dabei geht es ja vor allem um, kann ich einem Programm vertrauen, was jetzt in den letzten Jahr tatsächlich nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat, im Zuge auch der Debatte um die Corona-Warn-App, wo das Ganze praktisch, also diese Frage von, was machen eigentlich Programme auf meinem Handy, irgendwie nicht mehr so ganz nur Nischenthema für Leute, die sich mehr damit auseinandersetzen wollen, ist, sondern plötzlich auch eine brisante Relevanz für so eine gesamte Bevölkerung entfaltet hat. Was bedeutet in diesem Kontext eigentlich Vertrauen in so ein Programm?
Wir sind natürlich froh bei Digital Courage, dass die Leute sich die Frage jetzt auch vermehrt stellen, welchen Apps sie vertrauen können. Wir haben ja auf digitalcourage.de schon seit vielen Jahren so eine Abteilung digitale Selbstverteidigung, wo wir dieses Problembewusstsein erstmal wecken wollen und dann auch Tipps geben, wie man da selbst eine Lösung herbeischaffen kann, um seine Daten beieinander zu halten. Und weil wir da schon seit langem auch konkrete Empfehlungen aussprechen für Webdienste und Software, der man vertrauen kann, kriegen wir auch viele Anfragen rein, meist per E-Mail oder auch jetzt über die sozialen Medien. Ihr schreibt noch nichts zu der und der App. Was haltet ihr denn von der? Und das Beantworten dieser Anfragen, das wurde dann mit der Zeit etwas aufwendig. Und deswegen kamen wir darauf, diese 7 Kriterien mal aufzuschreiben. Denn wir haben halt festgestellt beim Beantworten dieser Anfragen, dass wir oftmals gar nicht diese Apps in der Tiefe betrachten mussten, sondern schon sehr schnell so ein paar Ausschlusskriterien griffen, die wir sowieso immer im Kopf hatten.
Mir ist noch nicht so ganz klar, Vertrauen kann ja relativ viel verschiedene Sachen bedeuten, aber so ist das dann ein, ich vertraue dem Programm insoweit, dass es das tut, was es mir sagt, dass es tut, oder ist es ein Vertrauen in dem Hersteller von den Programmen? Wie genau gestaltet sich da dieses Vertrauensverhältnis?
Also ich frage mich ja auch manchmal, für wen arbeitet eigentlich dieses Gerät in meiner Tasche? Und es gibt leider so ökonomische Entwicklungen, ökonomische Anreize, die dazu führen, dass die Handys, die die meisten Leute bei sich haben, nicht in ihrem Sinne arbeiten, sondern im Sinne von großen Internetkonzernen. Und das lässt sich ändern, aber es ist zurzeit halt noch ziemlich aufwendig.
Tatsächlich wäre es ja jetzt auch ganz sinnvoll, die 7 Kriterien mal so ein bisschen durchzugehen, was das eigentlich ist. Es ist jetzt nicht nur die Corona-Warn-App, die natürlich zu Debatten geführt hat, sondern in letzter Zeit auch noch die Luca-App. Und die soll jetzt hier in Halle, wo ja unser Sendegebiet auch zum Großteil ist, gerade eigentlich eingeführt werden. Ist aber bisher noch nicht passiert. Vielleicht ist es ja möglich, einfach anhand von dieser App mal kurz die Kriterien durchzugehen und zu schauen, was das eigentlich ist.
Ja, als ich mir die Luca-App zum ersten Mal angesehen habe, war ich erstmal erleichtert. Ich habe sie nämlich durch einen Webdienst einer französischen Datenschutzorganisation geschickt, die heißt exodusprivacy.eu.org. Und dieser Exodus-Dienst hat gesagt, es sind jedenfalls anscheinend keine Tracker drin. Und damit ist sie schon eine der besseren Apps, die man so im Google Play Store findet, denn die meisten Apps enthalten mehrere Tracker. Das bedeutet, sie verpetzen alles Mögliche an Datensammelfirmen, die das dann wiederum weiterverkaufen. Und das unter dem Vorwand, dass der Hersteller ein besseres Bild davon hat, was die Leute mit ihren Apps machen. Aber es ist ein windiger Vorwand, weil eine App programmiert, der könnte solche Ereigniserfassungen ja auch selber programmieren. Stattdessen werden die Apps dann an andere Firmen weitergeleitet, die das im Prinzip überhaupt nichts angeht, was jemand mit einer bestimmten App macht. Und also Tracker sind auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium für eine App, der ich vertrauen würde. Und das ist eine Sache, die die Luca-App, soweit ich weiß, von Anfang an richtig gemacht hat. Das ist das Positive, was ich zu der App sagen kann. Und wir haben aber noch 6 andere Kriterien in dieser Liste, die aber nicht speziell für die Luca-App zugeschnitten ist. Es gibt andere Listen, die speziell in Reaktion auf die Luca-App entstanden sind, und zwar vom Verein D64. Und zur Corona-Warn-App hatten wir auch mehrere Artikel auf der Website veröffentlicht und uns auch selbst ziemlich dran abgearbeitet, um da einen Standpunkt dazu zu finden. Denn Wir hatten auch grundsätzlich Bedenken, ob man der Pandemie mit Apps wirklich begegnen sollte. Also wir sind alle, glaube ich, ziemlich skeptisch, ob das jetzt ein großer Beitrag zur Lösung dieser Krise sein kann, indem man den Leuten sagt, installiert die und die App. Sie denken wahrscheinlich, es ist kein großer Nutzen, der von solchen Apps kommen kann. Also speziell zur Corona-Warn-App hatten wir da Anforderungen formuliert, schon bevor wir diese 7 Anforderungen für vertrauenswürdige Apps formuliert haben, die dann spezieller auch für diese eine App zutreffen sollten. Die sind nicht alle erfüllt worden, aber die Corona-Warn-App hat doch einen ganz guten Weg genommen. Besonders die freie Abspaltung davon, die ohne Kontakt zu Google auskommt, die finde ich ganz gut geraten und die benutze ich dann auch selber.
Das ohne Kontakt zu Google ist ja auch das, was dann bei den Trackern, also bei dem Kriterium der Tracker auch relevant ist, weil ja häufig gerade es die Google-Umsetzung ist von Analytics-Software, die eigentlich diese Tracker nutzen, oder?
Ja, genau. Also so ein sehr oft verbauter Tracker ist Google Firebase Analytics und der entspricht dem, was in Websites oft verbaut ist als Google Analytics und der leitet natürlich Daten zu Google weiter. Ja, ich könnte jetzt noch sagen, welche Kriterien die Luca-App nicht erfüllt von unseren Kriterien für vertrauenswürdige Apps, aber das wäre jetzt kein komplettes Besprechen der Luca-App, denn da muss man noch weitere Kriterien anlegen, zum Beispiel Barrierefreiheit, die wir gar nicht aufgezählt haben, weil es bei uns halt um vertrauenswürdige Apps geht.
Aber jetzt praktisch unter der Annahme, so ich überlege mir nur, ob ich dieser App in der Funktion, die sie mir vorgibt, zu erfüllen, vertraue.
Also ich versuche ja in meinem alltäglichen Umgang mit dem Smartphone möglichst wenig Daten an die großen 5 Internetkonzerne weiterzugeben. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, wird auch GAFAM genannt. Und deswegen habe ich auf meinem Smartphone halt ein entgoogeltes Android. Android kommt leider von Google, also die haben Android frühzeitig aufgekauft. Und es gibt aber von Android eine Free Software Edition. Also der Quellcode ist zum großen Teil publiziert. Daraus bauen dann andere ein Android, das doch ziemlich Google-frei ist. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich auf diesem Google-freien Android, das heißt Lineage OS bei mir, Apps installiere, die die Daten dann doch an Google weiterleiten. Und deswegen benutze ich einen alternativen App Store, der heißt F-Droid. Und da kommen nur Apps rein, für die der Quellcode bekannt ist. Und die werden auch untersucht auf Tracker oder andere Schadfunktionen. Und wenn die Schadfunktionen wirklich schädlich sind, dann kommen die erst gar nicht in den Store rein. Und wenn das nur so etwas dubiose Funktionen sind wie eine In-App-Bezahlfunktion oder so, dann gibt es vielleicht eine Warnung oder sie wird ausgebaut und kommt dann in den Store. Und dieses F-Droid-Projekt, was von Freiwilligen gemacht wird, war auch eine Inspiration für diese Kriterienliste. Die erste Anforderung, die wir da an vertrauenswürdige Apps stellen, ist das auch die Grundvoraussetzung, um in den F-Droid-Store zu kommen, und zwar, sie ist quelloffen. Und diese Anforderung erfüllt die Luca-App seit Anfang April tatsächlich auch. Das ging ja ein bisschen unglücklich. Erst wollten die Macher der Luca-App nicht einsehen, dass sie den Quellcode veröffentlichen wollen. Dann hatten sie ein Gespräch mit dem Verein D64 und anderen und haben es dann doch eingesehen und haben gesagt, Ende März kommt die quelloffen raus. Und dann passierte das auch so kurz vor knapp, aber mit einer Lizenz, über die sich viele aufgeregt haben, denn die hätte es zum Beispiel nicht erlaubt, die App unabhängig von Hersteller zu bauen, wie das zum Beispiel bei F-Droid gemacht wird. Es hätte auch kein Debugging wirklich stattfinden können. Hätte bloß den Quellcode anschauen dürfen. Und sonst gar nichts. Und das wurde dann zum Glück auch bald geändert. Und jetzt steht die App unter einer freien Lizenz. Also ist Punkt 1 erfüllt.
Was bringt es mir jetzt, wenn ich keine Ahnung habe von Programmieren von so einem Programm, praktisch den Quellcode überhaupt anschauen zu können?
Gute Frage. Das ermöglicht es jedem, den Quellcode von einem Experten oder einer Expertin der Wahl prüfen zu lassen. Also wenn Firmen nur selbst eine Quellcode-Prüfung, einen Audit in Auftrag geben, dann suchen sie sich ja die Firma aus, die das auditiert. Und dann wird auch meistens eine Schweigeverpflichtung abgeschlossen. Das heißt, Sie können das Gutachten, was diese externe Firma im Auftrag des Herstellers schreibt, dann auch im Schreibtisch verschwinden lassen. Oder Sie veröffentlichen halt das Gutachten, wenn es dem Hersteller gefällt. Das ist nicht das, was ich mir unter einer unabhängigen Begutachtung vorstelle. Also die Wahl des Gutachters muss frei sein und das ist nur gegeben, wenn der Quellcode öffentlich ist. Und ich gucke tatsächlich auch selber mal in den Quellcode rein. Wenn man weiß, an welcher Stelle man gucken muss, weiß man sehr schnell, ob zum Beispiel Tracker verbaut wurden. Und wenn man das nicht kann, dann gibt es auch dieses genannte Exodus, was man nutzen kann, um das automatisch zu prüfen. Bei Software, die im Internet als Dienst läuft, ist es ein bisschen schwierig nachzuprüfen, ob dort tatsächlich das läuft, was an Code veröffentlicht wurde. Und auch wenn ich mir die App runterlade als Installationspaket, bei Android heißt es APK als Dateiendung, dann kriege ich ja irgendwie etwas, was den Quellcode gar nicht sichtbar enthält. Es ist also ganz schwierig, das zu vergleichen mit dem veröffentlichten Quellcode, also um sicher zu sein, dass es auch dem 1:1 entspricht. Und da kommen wir dann zum Kriterium 2, was vielen fremd sein dürfte, weil das noch nicht so allgemein bekannt ist. Das ist die Forderung nach der Reproduzierbarkeit. Also im Englischen ist es schon etwas gebräuchlicher. Das nennt sich Reproducible Build. Also der Vorgang des Kompilierens oder Bauens der App, der soll reproduzierbar sein, damit beim Umsetzen von Quellcode in ausführbaren Code oder Installationsdatei immer dasselbe rauskommt, wenn man denselben Quellcode als Grundlage nimmt. Durch so ein paar Zufälle, verschiedene Versionen von verwendeter Kompiliersoftware und so weiter, ist das normalerweise nicht immer gegeben, dass ein bestimmter Quellcode-Stand ein bestimmtes Binary oder eine bestimmte Installationsdatei erzeugt, aber man kann dafür sorgen, dass das so reproduzierbar läuft.
Das hat dann den Vorteil, dass ich praktisch nachprüfen kann, ob das auch wirklich das Programm ist, das ich vom Hersteller auch selber bekommen habe.
Ganz genau. Sonst konnten sie ja irgendwas veröffentlichen und sagen, das ist der Quellcode dieser App. Das dritte hatte ich schon vorweggenommen, das ist die Forderung, dass es keine Tracker in der App gibt. Also wenn es keinen Grund gibt, Daten weiterzuleiten an irgendwelche dritte Parteien, dann soll doch die App bitte Daten nur auf meinem Handy verarbeiten. Und wenn die App das nicht schafft, dann soll sie meinetwegen unkritische Daten auf einen Server des Herstellers übertragen und sie dort verarbeiten und sie mir dann zurückschicken. Aber Daten in alle Welt raus zu posaunen, wie das heute Mode ist, auf vielen Websites und in vielen Apps, das ist indiskutabel.
Dazu würde auch zählen sowas wie ganz normale Nutzerstatistiken, oder?
Ja, für ganz schnöde Nutzerstatistiken, die man auch als Firma selber sammeln könnte, wird aus Gründen der, was weiß ich, Ökonomie gerne Google Analytics benutzt. Aber Google weiß schon so viel von uns, denen muss man nicht auch noch das Details über die Art und Weise verraten, wie wir unsere Apps nutzen. Und das nächste Kriterium, die App soll möglichst datensparsam arbeiten, ist eigentlich nur eine Verallgemeinerung vom vorigen Punkt. Es sollen also nur die Daten erhoben werden, die auch wirklich für die beworbene Funktionalität der App gebraucht werden. Das ist ein Datenschutzgrundsatz, der auch in der DSGVO sehr deutlich enthalten ist, also die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU gilt.
Das heißt dann sowas wie, wenn ich eine App habe für DHL oder so, dass es keinen Grund gibt, dass die meine Telefonnummer brauchen, sondern nur meine Adresse.
Genau, richtig. Punkt 5 ist bei uns, die App soll nicht zur Benutzung eines bestimmten App-Stores zwingen. Ja, ich hatte da so einen Schlüsselmoment. Mal ganz abgesehen davon, dass man da Geschäftsbedingungen, also AGBs, abnicken muss, in denen haarsträubendes Zeug steht. Ich habe mal die Webversion des Play Stores benutzt und konnte da also mit einem Klick, nachdem ich mich angemeldet hatte, jetzt hatte ich noch so ein vergoogeltes Android mit Google Play drauf. Aber ich konnte nicht nur auf meinem Handy Apps entfernen, sondern ich konnte auch in dieser Webversion vom Play Store mit einem Klick Apps entfernen und konnte dann sehen, aha, jetzt ist die App weg auf meinem Handy, obwohl ich das Handy nicht berührt hatte. Und wenn ich das mit einem Mausklick machen kann auf der Website von Google, so tiefgreifende Änderungen auf meinem Handy, dann kann das Google auch. Und das ist dann tatsächlich so, ich habe es nachgeprüft, wer diese Play Services auf seinem Android drauf hat, der ist dann, naja, nicht mehr so ganz Herr seines Geräts, sondern dann ist Google halt derjenige, der die Firma, die bestimmt, was auf dem Handy passiert, kann jederzeit Apps installieren und deinstallieren konkret. Also ich vermeide den Google Play Store seitdem. Und ähnlich ist es bei Apple, nur dass es bei Apple nicht so gut Möglichkeiten gibt, Alternativen zu benutzen. Für Android gibt es Alternativen, zum Beispiel diesen F-Droid App Store. Oder falls es eine Firma noch nicht geschafft hat, ihre App da unterzubringen, dann kann die Firma auch einfach die Installationsdatei auf ihrer Website unterbringen und Download bereitstellen. Und dann kann ich mir das auch von dort holen.
Ist es jetzt bei der Luca-App so der Fall, dass ich das auch von woanders als den Google Play Store herkriege?
Ich glaube nicht. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass die Luca-App nochmal sich in eine Richtung entwickelt, die irgendwie akzeptabel ist. Ich hoffe nur, dass sie nicht Pflicht wird und dass ich nicht zu viele Einschränkungen hinnehmen muss, wenn ich die App nicht benutze. Ja, was wir außerdem uns wünschen als Kriterium Nummer 7 wäre dann, dass die App Nutzerinnen und Nutzer nicht verlangt, dass sie einen Account anlegen und sich registrieren müssen. Das ist eigentlich auch ein Fall von Datensparsamkeit, wenn das nicht nötig ist für die Funktion. Wozu dann E-Mail eingeben und Passwort festlegen. Vieles kann man mittlerweile wirklich auf der App selbst rechnen, sodass auch keine Kommunikation mit dem Server nötig ist und dann ist auch in der Regel kein Account nötig.
Hat allerdings dann den Nachteil, dass praktisch eine verteilte Nutzung über verschiedene Geräte schwieriger wird, wenn ich das ohne Account verwende, oder?
Ein bisschen, vielleicht, aber man kann auch Geräte direkt untereinander synchronisieren. Dann kann man zum Beispiel mal gegenseitig einen QR-Code scannen und dann können die Geräte sich untereinander abgleichen. Das geht auch. Punkt 7 unserer Kriterienliste klingt ein bisschen albern, weil der lautet, die App soll sich an geltendes Recht halten. Natürlich müssen sich alle in der EU an das EU-Recht halten, alle in Deutschland an deutsches Recht. Das klingt so selbstverständlich. Und seit der Datenschutzgrundverordnung müssen sich auch alle Firmen, die Geschäfte in der EU machen, an EU-Recht halten. Aber viele Firmen ignorieren das halt, weil es nicht geahndet wird, wenn sie es nicht tun. Also zu selten geahndet wird. Ja, deswegen haben wir das nochmal aufgeschrieben.
Dann drängt sich bei mir allerdings auch die andersrum gedrehte Frage auf, inwiefern das so sinnvoll ist, wenn geltendes Recht ja nicht unbedingt richtig oder falsch ist. Grundsätzlich ist ja praktisch die Frage, ob es geltendes Recht ist, meistens eher eine politische und kann ja auch dazu führen, dass zum Beispiel so VPN-Anbieter oder Apps halt nicht verfügbar sind, die ja eigentlich eine sinnvolle Funktion erfüllen können, indem sie Anonymität zum Beispiel für Journalistinnen und Aktivistinnen ermöglichen. Und dann wäre ja genau das Kriterium praktisch fehl am Platz.
Ja, vielleicht sind wir ein bisschen euro- und deutschlandzentristisch bei Digital Courage. Aber ich habe noch nicht den Fall gehabt, wo ich geltendes Recht verletzen musste, um meine Rechte auszuüben. Bei uns ist Anonymität im Internet möglich, weil ich zum Beispiel Tor nutzen darf. Wir dürfen sogar Tor-Exit-Server betreiben und tun das auch als Verein. Ist, glaube ich, auch was anderes, ob ich jetzt eine Lücke im Gesetz suche oder ob ein Hersteller sich nicht um das Gesetz kümmert. Ein Hersteller muss man wirklich verlangen, dass sie das Gesetz umsetzen. Und gerade die Datenschutzgrundverordnung ist wirklich ein Zeichen dafür, dass es auch im Digitalbereich gute Gesetze geben kann. Sie müssen nicht alle katastrophal sein. Also da haben schon auch Menschenrechtler, Bürgerrechtler mitgewirkt und auch einiges erreicht. Und dieses Gesetz finden wir im Großen und Ganzen ganz gelungen und möchten, dass das eingehalten wird.
Der Punkt mit praktisch, dass die Hersteller sich vor allem dran halten sollen, ist, glaube ich, so der Knackpunkt aus meiner Perspektive, der da eine zentrale Rolle hat.
Deswegen haben wir da auch noch im Link reingeschrieben, GDPR, das ist das Englische für DSGVO, GDPR for Devs mit einer Anleitung für App-Entwickler, wie sie ihre Apps so programmieren können, dass sie sich an geltendes Recht halten. Besonders die DSGVO.
Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir alle Punkte einmal zusammen haben, bevor ich meine nächste Frage stelle. Also Kriterium Nummer 1, Die App soll quelloffen sein. Und Kriterium Nummer 2, reproduzierbar praktisch aus dem Quellcode die App auch wieder kompilieren, wie ich sie dann installieren würde. Kriterium Nummer 3, sie enthält keine Tracker, verschiedenster Art. Nummer 4, arbeitet möglichst datensparsam. Und 5, zwingt nicht zur Benutzung eines bestimmten App Stores, wie zum Beispiel den Google Play Store. 6, kein Registrierungszwang, also Funktionalität ist nicht zwingend gekoppelt an einen Account, der angelegt werden muss. Und 7, sie hält sich an geltendes Recht. Aus dem Ganzen heraus ergibt sich so für mich ein bisschen die Frage jetzt in Bezug auf dem Normalverbraucher, Verbraucherin von Apps, wie ich relativ einfach und entspannt das überprüfen kann, wenn ich mir gerade überlege, ob ich eine App installieren möchte oder nicht.
Ja, schaut sich wahrscheinlich meistens im App Store oder auf der Website des Herstellers um. Wenn ich einen gescheiten App Store wie F12 benutze, finde ich da auch schon Links auf den Quellcode jedes Mal und weiß dann also, da ist der Quellcode. Bei Herstellerwebsites muss man halt gucken, ob man den Link findet. Manchmal ist der auch beschriftet mit GitHub oder GitLab. Das sind beliebte Ablageplätze für Quellcode, wo man auch die Geschichte nachschlagen kann, also die Änderung nachverfolgen. Das ist ganz günstig. Ja, das sind so meine Strategien, um den Punkt 1 nachzuprüfen. Reproduzierbarkeit ist schwierig nachzuprüfen, wird auch bisher nur selten wirklich angeboten. Man kann davon ausgehen, wer das schon umgesetzt hat, der ist so stolz darauf, dass er das auch erwähnt als Firma oder als Programmierer. Trackerfreiheit lese ich nicht oft als Anpreisung einer Software, obwohl das eigentlich auch schon was ist. Da muss man dann meistens diese Exodus Privacy-Website aufrufen, um das nachzuprüfen.
Und bei Datensparsamkeit ist wahrscheinlich einfach mit gesundem Menschenverstand gucken, was die App einen abfragt, oder?
Ja, also ein Teil der erhobenen Daten kann man auf diese Art sehen. Nun muss man auch wissen, dass so ein Smartphone mehr als ein Dutzend Sensoren eingebaut hat. Und ob die Daten von den Sensoren erfasst werden, das kann man sehen anhand der Rechte, die die App beim Installieren und teilweise auch erst später abfragt. Also wenn da eine App sich mehr als ein Dutzend Rechte gewähren lässt, gleich beim Installieren, dann sollte man schon genauer hingucken, welche Rechte gewähre ich, welche räume ich jetzt ein. Muss eine App, die zum Beispiel sagt, sie ist ein Taschenrechner, muss die wirklich Zugriff auf das Mikrofon haben und auf meinen Standort? Wenn das nicht logisch erscheint, dann hat man bei neueren Android-Versionen auch die Möglichkeit, diese Rechte nicht zu gewähren und die App trotzdem zu installieren. Oder ich verzichte halt ganz auf so eine dubiose App, die alle möglichen Sensoren nutzen will. Ja, da hat man schon eine Chance, das rauszufinden. Mit dem App Store ist das dann, glaube ich, klar und dass man sich nicht unbedingt registrieren muss. Ja, ob sich eine App an geltendes Recht hält, ist ja dann schon ein bisschen schwieriger für Laien nachzuprüfen. Da guckt man am besten doch auf der Digital Courage Website nach oder bei Qcats Blog oder PrivacyTools.io.
Also im Wesentlichen ein bisschen einfach auch ein paar Testberichte von Seiten, Gruppen, Vereinen, Initiativen durchgehen, die sich eben mit so netzpolitischen Sachen auch auseinandersetzen aus einer kritischen Perspektive.
Ja, ich fürchte, das ist nötig. Es gibt auch diese Crypto-Party-Bewegung, die auch Infomaterialien produziert. Da macht auch unsere Hochschulgruppe mit. Und diese Partys, die eigentlich nur Selbsthilfegruppen sind, wo man sich gegenseitig sagt, wie was geht und was man machen, was man nehmen kann. Ja, die beschäftigen sich auch mit der Thematik.
Das heißt allerdings auch so ein bisschen, dass die Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, wenn ich sagen möchte, ich möchte mein Programm vertrauen können, dass ich tatsächlich da auch Zeit und Energie reinstecken muss und nicht einfach entspannt Apps installieren kann.
Ja, ich fürchte, die Bequemlichkeit ist da oftmals der Feind des Datenschutzes. Wenn man sich aber vor Augen führt, wie oft man manche Apps benutzt, also mehrmals am Tag, dann sollte man sich einfach mal vorstellen, dass es sich vielleicht doch lohnt, bei der Entscheidung ein bisschen länger nachzudenken und mal kurz zu recherchieren im Web, ob diese App in Ordnung ist.
Noch ein ganz kurzer Blick in die Welt der Messenger-Apps, weil dafür habt ihr eine eigene Kriterienliste erarbeitet. Was ist vielleicht da ganz konkret das Problem, ob diese 7 Punkte praktisch nicht ausreichen?
Kriterien für gute Messenger schrauben wir schon länger. Da haben wir halt schon lange gesehen, dass es den optimalen Messenger nicht gibt. Wo fange ich an? Das ist ein großes Thema mit den Messengern. Am Anfang war ja E-Mail. Aber E-Mail wurde halt entwickelt, als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch ein unbekanntes Konzept war. Aber heute möchte man das schon haben. Also sollte man E-Mails wenigstens mit PGP verschlüsseln. Aber trotzdem benutzen ja viele auf Smartphones lieber Messengers. Und damit das kein Rückschritt ist, sollte man auch schon davon ausgehen, dass ein Messenger Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und das ist halt ein spezielles Kriterium, was wir da auch auflisten. Das heißt, die Nachrichten werden im Weg von einer Person zur anderen nicht irgendwo entschlüsselt und im Klartext auf einem Server gespeichert, sondern die gehen verschlüsselt vom Absender zum Empfänger und verschlüsselt den Weg auch zurück. Das ist so ein zentrales Kriterium für Messenger. Dann fordern wir auch sowas wie offene Schnittstellen, damit es die Möglichkeit gibt, sich mit Leuten zu unterhalten, die andere Messenger benutzen. Denn bei E-Mail war das ja selbstverständlich, dass es egal ist, welches E-Mail-Programm ich benutze und jeder kann jeder E-Mails schicken. Das war völlig klar. Das ist jetzt nicht mehr möglich bei Messengers, obwohl, warum eigentlich? Es ist technisch, wäre es machbar. Die anderen Anforderungen sind jetzt nicht so viel anders als bei unseren allgemeinen Kriterien für vertrauenswürdige Apps. Höchstens noch die Sache mit dem Adressbuch-Upload. Das ist so eine Bequemlichkeitsfunktion, um seine Kontakte im Messenger schnell wiederzufinden. Diese Bequemlichkeit hat halt den großen Nachteil, dass in den meisten Fällen dann auch der Hersteller dieser Messenger-Software weiß, welche Leute in meinem Telefonbuch stehen. Also Signal hat es mit ganz komplizierten Vorrichtungen versucht, datenschutzkonform hinzukriegen, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob sie es geschafft haben. Also Leute, die zum Beispiel Journalisten sind und mit Quellen arbeiten, die vielleicht Whistleblower sind, die sollten keinen Messenger verwenden, der dir das Adressbuch irgendwohin hochlädt. Müssen dann halt einen anderen nehmen.